Gleich geht's los mit On the Way to New Work. Ihr kennt das Spielchen schon. Unser Werbepartner diese Woche ist die Firma Exporo. Geht mal auf exporo.de und ihr werdet sehen, Exporo ist Deutschlands führende Plattform für digitale Immobilieninvestments. Was genau heißt das eigentlich? Also, in vielen Fällen könnt ihr bei Immobilien eigentlich nur dabei sein, wenn ihr ein institutioneller Investor seid. Bin ich nicht, sind viele andere nicht. Und bei Exporo kann man ab 500 Euro schon dabei sein, mit sehr attraktiven Zinsen von bis zu 6% pro Jahr. Exporo hat bereits über 195 Projekte erfolgreich finanziert, über 450 Millionen Euro Kapital vermittelt an 20.000 Kunden und das Ganze mit einer 100%igen Rückzahlungsquote seit 2014. Es ist nicht nur attraktiv, um dabei zu sein, sondern Exporo hat auch einen eigenen Immobilienbestand. Also ihr könnt transparent sehen, in was ihr investiert, aber eben auch an dem eigenen Exporo-Bestand mit profitieren. Also wie so ein Eigentümer, der eben aus Mietüberschüssen Geld verdient. Jetzt wird es aber wirklich interessant. Wenn ihr auf exporo.de/podcast geht, dann könnt ihr einen Aktionscode bekommen, um dann einen Gutschein für 100 Euro Neukundenbonus einzulösen. Also geht auf exporo.de/podcast, dort gibt es den Aktionscode und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Michael Trautmann
und Christoph Magnussen. Und wir haben hier einen Gast, auf den wir schon länger gewartet haben. Die Intro ist schon eine Weile her. Ich habe mich dann erinnert, nach Erinnerung hier durch dich. Stefan Leixenring, Familie auf Weltreise, jetzt habe ich's. Und du vertrittst quasi deine fünfköpfige Familie hier. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Familienpapa, habe meine Frau exakt heute vor 13 Jahren geheiratet.
Glückwunsch. Okay, gut getimt.
Das war, glaube ich, eher Zufall. Und wir haben drei wundervolle Kinder. Mein Sohn ist 11, meine mittlere Tochter ist 10 und meine jüngste ist 6. Muss ich noch aufpassen, aber ich glaube, jetzt ist es richtig.
Ja. Sehr schön. Ja, die Intro kam über Sascha. Ich habe mich daran erinnert, er hat den Podcast gehört und meinte, Mensch, das wäre eine Story, die passt. Und jetzt habt ihr beiden angefangen, gerade zu quatschen. Und irgendwann habe ich gesagt, Moment, jetzt sind wir hier mittendrin. Insofern darfst du gleich nochmal ein bisschen ausholen und erzählen, wer bist du, woher kommst du und wie bist du zur Weltreise mit der gesamten Familie gekommen?
Ja, die Frage ist, wo genau wollen wir da anfangen?
Ganz am Anfang.
Take your time. Ja, take your time. Also ich fange mal da an, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und das war 2006, haben wir uns kennengelernt. Und wir haben, beide waren wir in der Ausbildung. Meine Frau wollte schon immer reisen. Die hatte den Wunsch, loszugehen, irgendwas zu machen. Und ich bin eigentlich eher so der Heimscheißer, darf man das hier sagen im
Podcast? Ja, alles. Im Podcast geht viel, viel mehr.
Da geht noch viel mehr. Okay, ich achte trotzdem drauf. Also ich war mehr so der Heimscheißer. Meine Eltern waren so die klassischen Leute, gut bürgerlich, normales Haus, immer ins gleiche Restaurant essen gehen, immer an die gleiche Stelle, in Urlaub fliegen, immer schön in die Türkei und bloß nichts Neues wagen, nicht die Komfortzone verlassen. Und da habe ich meine Frau kennengelernt und auf der Hochzeit gab es eine Rede, die eigentlich uns ganz systematisch beschreibt. Da hat jemand gesagt, Stefan, du bist so der ruhige Baum. Und deine Frau ist so wie der Vogel, so drumherum flattert. Und wir wollen mal losreisen, habe ich immer gesagt, oh Gott, also wo will die denn hin? Ich will eigentlich nur in die Türkei in den Urlaub fliegen. Und sind wir irgendwann, war sie fertig mit ihrer Ausbildung als Physiotherapeutin. Und dann hat sie einen Vertrag unterschrieben bei der TUI in Hannover damals, als Animateurin, um loszuziehen. Sie wollte ja ins Ausland. Ich hatte damals schon meine Festanstellung und habe dann gesagt, okay, dann besuche ich sie zumindest. Hab dann Urlaub gebucht. Ich sollte damals nach Ägypten gehen für sie. Bin dann alleine 3 Wochen nach Ägypten geflogen, weil meine Frau durch die Prüfung durchgerasselt ist und ihren Vertrag bei der TUI nicht wahrnehmen konnte. Und dann ist sie ziemlich traurig gewesen. Die 3 Wochen in Ägypten waren jetzt nicht ganz so toll für mich. War natürlich schön warm, aber sonst war da eigentlich nicht so viel für mich dabei. Und dann lag meine Frau mir eigentlich seitdem immer in den Ohren, wir müssen reisen, Stefan, wir müssen reisen. Und als ich dann das erste Mal das Angebot bekommen habe, beruflich ins Ausland zu gehen, nach Norwegen damals, das war 2008, hat sie gesagt, komm Stefan, das machen wir. Und unser Sohn ist Ende 2007 geboren, der war dann knapp ein halbes Jahr alt. Und dann haben wir gesagt, ja eigentlich spricht ja nichts dagegen. Sie war in Elternzeit und wir konnten da hochgehen, der Arbeitgeber hat alles bezahlt. Und dann sind wir losgereist, sind einfach nach Norwegen gegangen und haben einfach mal aus einem geplanten Jahr, was wir vorhatten, dort zu bleiben, sind dann 4,5 Jahre in Norwegen geworden.
In Oslo?
In der Nähe von Oslo, ja genau. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wir das erste Mal mit einer, ist zwar Europa, aber schon einer anderen Arbeitskultur in Berührung gekommen sind. Also man lernt dort plötzlich einen Chef kennen, der mit einem ferngesteuerten Auto durch dein Büro fährt. Und man dann so fragt, hey, wer bist denn du hier? Und du sagst, ja, ich bin der Eigentümer von dem Unternehmen. Und also das war so völlig neu für mich. Und dann haben wir Situationen gehabt, wo der Chef ins Büro reinkommt und ich dann frage, Stefan, wie geht's dir denn heute? Und der will es wirklich wissen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist auch neu für mich. Ja? Und dann wollte der wissen, wie es den Kindern geht. Und am Freitag wird dann irgendwie um 14.30 Uhr das Büro abgeschlossen, weil die ganze Abteilung geschlossen zum Skifahren geht. Und das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, hä? Also das passt ja gar nicht zu der deutschen Arbeitskultur. So wie ich das kennengelernt habe, irgendwie morgens um 7 im Berufsverkehr im Stau stehen, loszufahren und dann nachmittags wieder nach Hause fahren oder spät abends. Ich war viel auch auf Messen unterwegs, als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, musste immer international durch die Gegend fliegen. Und das war einfach so phänomenal. Und ja, so rutscht man dann irgendwie in dieses typische Karriereleben rein. Es wird einem immer die Karotte vor der Nase hingehalten. Man hechelt immer nach mehr. Dann kommt das zweite Kind, dann kommt das dritte Kind. Und ja, so rutscht man, glaube ich, in so ein Routineleben, würde ich fast sagen, rein. So ein, ich würde jetzt heute sagen, Hamsterrad. Fast ein bisschen böse, aber ja.
Ein weich gepolstertes Hamsterrad.
Ja, ja, ja. Also man wird natürlich dazu angetrieben. Ne? Aber das so war das Leben bis 2015. Ja.
Sag mal ganz kurz was zur Branche, was du da gemacht hast.
Also das Unternehmen sowohl in Hamburg, wo ich damals gearbeitet habe, auch das, was in Norwegen ansässig war, das ist ein Münzhandel gewesen. Also so dieses klassische Sammelgeschäft, was der eine oder andere vielleicht kennt durch diese Anzeigen in der ADAC-Motorwelt. Tausche deine 2-Euro-Münze gegen so eine Sondermünze oder kaufe dir diese 10-Euro-Sammlermünzen oder auch Goldmünzen, Silbermünzen, was wir so kennen. All diese Dinge haben wir verkauft und also sowohl im Großhandel an Händler, die das dann weitervermarktet haben. Und das Unternehmen, wo ich in Norwegen gearbeitet habe, das war ein klassischer B2C-Bereich. Also die haben dann mit einer großen Marketingmaschinerie, wir waren also 80% der Angestellten waren im Marketing und 20% waren dann sowas wie ich habe den Einkauf gemacht, dann auch administrative Zwecke dahinter, Logistik und haben das Ganze dann verkauft an Sammler. Was eigentlich ein, wenn ich jetzt so rückwirkend das betrachte, mit dem, was ich heute mache, ein schrumpfender Markt ist, möchte ich fast sagen. Also man kämpft gegen rückläufige Marktzahlen, es wird immer enger, es sind viele Player am Markt und das haben wir schon gemerkt, dass auch sehr viel Druck dann da war von der Unternehmensführung, immer zu sagen, Mensch, wir müssen die Ziele erreichen und kann demotivierend sein, ja.
Und ihr seid dann irgendwann, also was mich noch interessieren würde, Oslo ist ja sehr, sehr weit im Norden, ist wahrscheinlich im Sommer die Sensation. Gibt es sowas wie Snow Depression im Winter, weil es so dunkel ist oder ist das nur theoretisch, was ich hier sage?
Nee, das ist schon so, dass die Sommer sehr lange Nächte produzieren und die Leute auch alle draußen sind und es sehr schön ist. Im Winter die Nachbarn ja im Prinzip ein halbes Jahr nicht zu sehen gewesen sind. Ja. Also von der Dunkelheit war es jetzt nicht so schlimm. War angenehm, aber so eine richtige Winterdepression haben wir zum Glück nicht gehabt. Und wir müssen auch ehrlich sein, ich habe zu der Zeit noch nebenbei studiert hier in Hamburg und bin dann regelmäßig auch immer nach Deutschland geflogen, was übrigens auch die Firma bezahlt hat, inklusive der Flüge. Und insofern habe ich immer Heimatkontakt gehabt und habe die Kinder auch immer mitgenommen und das war schon super. War immer gut. Was mich am meisten deprimiert hat damals war, wenn wir in Oslo saßen im Sommer und dann hatten wir so 16 Grad und wir haben mit unseren Eltern geskypt, die saßen dann bei 10 Grad mehr, bei 26 Grad auf der Terrasse und haben gegrillt. Und da haben wir gesagt, also die 10 Grad, die fehlen uns. Das hat man dann schon gemerkt an den Breitengraden nach oben.
Und der Grund, wieder nach Hause zu kommen, erzähl mal, wie ist das passiert? Warum wollt ihr dann irgendwann weg? Temperatur, Family fehlte oder?
Naja, das war einfach so, dass wir uns schon sehr gesettelt gefühlt hatten in Norwegen. Es war sehr schön, das Ganze. Aber wir haben dann den Wunsch gehabt, wie glaube ich jeder, sich irgendwann mal ein Haus zu kaufen und da richtig anzukommen. Denn die Mieten in Oslo sind mega teuer einfach. Und der ganze Immobilienmarkt in Norwegen ist sehr hochpreisig. Und wenn man da versucht reinzukommen als Ausländer, dann verlangten die Banken damals eben nicht 10% Eigenkapital, sondern wenn man Ausländer ist, 25% Eigenkapital. Und bei Immobilienpreisen, die irgendwo ab 500.000 Euro losgehen, das mit damals 2 Kindern als Alleinverdiener irgendwo nebenbei beiseite zu legen, geht gar nicht oder war sehr, sehr schwierig. Und im Vergleich die Einheimischen, die ganzen Norweger, die hatten halt ihre Eltern im Hintergrund, die dann da irgendwelche ja, Kredite geben oder die unterstützten zumindest oder irgendwelche abbezahlten Wohnungen schon als Beigabe mit reingeben konnten. Und da war es schwer, da reinzukommen. Und dann war Kind Nummer 3 unterwegs, was dann auch nicht so leicht war, weil wir immer, wenn wir mal weg wollten oder Geburtstage gefeiert haben und wir brauchten einen Babysitter, mussten wir uns irgendwelche Au-pair-Mädchen aus Oslo holen, die dann, also nicht unsere eigenen, sondern die bei anderen waren, die uns dann da unterstützt haben, mussten wir sie abends wieder reinfahren. Also das mit 3 Kindern gestaltete sich dann zunehmend auch schwierig. Und dann haben wir uns entschlossen, weil dann auch ein gutes Jobangebot kam, die nächste Karotte vor der Nase wieder da war, wieder nach Hamburg zurückzugehen. Ja.
Und in Hamburg bist du dann nochmal ein letztes Mal zu deiner alten Branche zurückgekehrt?
Ne? Oder, nee, sogar zweimal. Also ich habe es geschafft, zweimal die Unternehmen, also ich sag mal, Unternehmen A wechselt zu Unternehmen B, wieder zurück zu A und wieder zu B. Also ich habe es zweimal durchgespielt, was ich jedem empfehlen kann, auch für die Gehaltssteigerung. Also Unternehmenswechsel sind durchaus gut. ja, das war das gleiche Unternehmen wieder in Hamburg hier, ein anderer Bereich. Ich habe da dann versucht, einen Unternehmenszweig einer Holding zu führen, zu digitalisieren, was sich dann, ich sag mal, schwierig gestaltet hat, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Also in der Phase durfte ich besonders viel lernen und ja, dann auch gemerkt, wie wichtig das ist, wenn so ein Team in eine Richtung pusht, dass man Berge versetzen kann, aber wenn man Querulanten dabei hat und etwas im Unternehmen grundsätzlich nicht stimmt, dass es dann auch einfach schwierig ist, überhaupt etwas zu bewegen. Und das hat mich dann letzten Endes auch 2014 dazu bewegt, wieder das Unternehmen zu wechseln. Also ich habe dann einfach mich als innerlich nicht mehr erfüllt und habe gesagt, das ist nicht das, was ich wollte, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und habe dann da einfach gekündigt. Damals hatten wir den ersten Gedanken schon zu sagen, wir gehen auf Weltreise. Wir haben gesagt, wir segeln einfach jetzt um die Welt. Utopisch, keins der Kinder konnte schwimmen. Ich habe mal einen Segelschein gemacht mit 16 und meine Frau konnte überhaupt nicht segeln. Also haben wir den Gedanken auch wieder verworfen. Dann kam wieder ein Jobangebot, weil die aus Norwegen mitbekommen haben, dass ich quasi wieder am Markt zur Verfügung stehe. Haben mir angeboten, wieder nach Norwegen zu gehen. Das wollten wir dann aber nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir ein Jobangebot in England an. Hatten uns aber gerade ein Haus gekauft hier in Hamburger Region und die Kinder waren in der Schule. Und dann will man das ganze Umfeld ja nicht wieder auseinanderreißen. Meine Frau hatte damals dann eine Physiotherapiepraxis in Hamburg-Volksdorf aufgebaut und da wir das letzte Mal für meinen Job umgezogen sind, wollte ich jetzt nicht alles wieder rausreißen, wollte ihr schon die Möglichkeit geben und das mündete dann in so einem typischen Pendlerleben. Montags morgens mit dem Flugzeug nach London und donnerstags abends wieder zurück.
Das hast du wie lange gemacht?
Na, 2,5 Jahre.
Bis du dann irgendwann gedacht hast, du hast vorher im Vorgespräch so schön gesagt, du kennst die Namen der Stewardessen besser als die deiner Kinder.
Ja, das ist, also ich weiß ja, dass viele Menschen so ein Leben führen, also ein Pendlerleben führen. Und das ist schon frustrierend, wenn deine Frau dir per WhatsApp-Nachricht schickt, dass deine jüngste Tochter ihren ersten Zahn verloren hat, deine Kinder das Laufen gelernt haben. Und da fragt man sich, ist das wirklich das Leben? Klar, finanziell hatten wir keine Probleme, stand ein schönes Auto vor der Tür, wir konnten uns jeden Urlaub leisten, den wir machen wollten. Aber es ist für mich irgendwie nicht das Leben gewesen. Und dann hat die Stewardess, die hat mir dann irgendwie gesagt, ach, Herr Leixenring, schön, dass Sie wieder dabei sind. Möchten Sie wieder ein Bierchen trinken und ein Käsesandwich? Und dann fragst du dich, okay, die kennt schon deinen Namen. Das ist schon verrückt. Und dann kommst du nach Hause und meine beiden Mädchen, die heißen Marie und Mathilda, beide fangen mit M-A an. Und da verwechsel ich die Namen. Also du verwechselst von deinen eigenen Kindern die Namen. Und die Stewardess kennt schon deinen Namen und deine Getränkewünsche und was du isst. Und dann war das der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt läuft echt etwas schief in deinem Leben.
Krass, aber von dem Gedanken, das dann in die Tat umzusetzen, wie viel Zeit war dazwischen? Da ist ja doch ein bisschen noch was zu tun, gerade mit der Logistik mit 3 Kindern.
Ja, in der Tat. Und dann auch zu sagen, wir gehen einfach mal auf Weltreise und steigen aus. Wir haben 2015 Silvester mit einem dieser Au-pair-Mädchen, die wir kennengelernt haben in Oslo, die mittlerweile die Patentante ist von unserem jüngsten Kind, zusammengesessen in einer kleinen Hütte auf so einem Ponyhof und die reiste zu dem Zeitpunkt schon seit 2 Jahren um die Welt. Hat mittlerweile auch eine Hilfsorganisation in Nepal nach dem Erdbeben dort aufgebaut und haben uns gefragt, wieso kann die eigentlich um die Welt reisen und wir als Familie nicht? Also was hindert uns eigentlich? Und da haben wir das erste Mal uns selber hinterfragt, was uns hindert. Ja, na klar, da gibt es eine Schulpflicht, man muss Geld verdienen, man muss genug Urlaub haben oder genug Zeit haben. Und dann haben wir angefangen, diese Sachen systematisch aufzuarbeiten und sind dann zum Entschluss gekommen, okay, eigentlich brauchen wir nur ein Sabbatjahr, was ja heutzutage nicht mehr so unüblich ist. Haben das dann, also ich habe es bei meinem Arbeitgeber so ein bisschen durchgedrückt, möchte ich mal fast sagen, ein bisschen widerwillig, aber ich hatte auch den Entschluss zu sagen, notfalls kündige ich auch einfach. Ja. Das war also für mich eine Option, um das wirklich umsetzen zu können. Meine Frau hatte eben ihre Physiotherapiepraxis, die sie auch einfach mal stilllegen konnte zu dem Zeitpunkt. Also sie waren durch ihre Selbstständigkeit durchaus freier als ich damals. Mit der Schule war so eine Unbekannte. Wir sind einfach hingegangen in die Schule, haben dann mit den Lehrern gesprochen und witzigerweise bei der älteren Lehrerin, da hatten wir das Gefühl, oh Gott, die wird das niemals erlauben. Und die sagte dann, ey, total klasse Idee, meine Tochter reist selber gerade mit dem Rucksack durch Südamerika, macht einfach. Und die junge Lehrerin, die hat dann gesagt, oh, da weiß ich gar nicht, wie das geht, müssen wir mal fragen. Die war so unsicher, aber trotzdem dem offen gegenüber. Und dann sind wir einfach zur Rektorin, die hat auch gesagt, keine Ahnung, wie wir das machen, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Da haben wir einen schönen Brief formuliert an die Schulbehörde. Und wir hatten so ein bisschen Glück. Ja, das muss ich auch sagen, das war die Zeit, wo die ganzen Flüchtlinge aus Syrien gerade kamen und die Schulbehörden hatten mega Probleme, die ganzen Kinder unterzubringen. Also die waren sehr offen, einfach zu sagen. So,
geht. Also ein Jahr, eine Genehmigung, dass ihr ein Jahr die Kinder von der Schule nehmen dürft und wow, ja.
Genau, und dann sind wir losgereist. Also alle haben uns für verrückt gehalten mit drei Kindern. Dann kam so dieser ganze Impfmarathon, was man alles durchmacht und die Eltern, die dann... Naja, ihre ganzen Reiseängste aus 20 Jahren Türkei-Urlaub dann plötzlich als Hilfe geben für, wenn ihr nach Mexiko fliegt, da kann man auf gar keinen Fall hingehen. Und wenn man einen Papa fragt, wie oft warst du denn in Mexiko? Ja, noch nie, aber man liest das ja überall. Also so dieses Typische, was eigentlich viel mehr so die eigene Sorge war, die dann auf einen abgeladen wurde, wenn die Enkelkinder natürlich dann um die Welt reisen.
Und Schwiegereltern, wie waren die? Ich meine, wenn deine Frau so dieses Freiheitsgehen hat, hat sie das ja irgendwo her. Wie waren die Schwiegereltern drauf?
Also mein Schwiegerpapa, der hat früher, ist der zur See gefahren und der hat uns vom ersten Tag an beneidet. Und meine Schwiegermama ist auch so eine, die eher das Ganze behütet sieht und die hat dann gesagt, oh nein, mach das bloß nicht und die Kinder und nicht in der Schule. Und ich erinnere mich noch an den Tag, an dem wir damals die One-Way-Tickets nach Thailand gebucht haben. Da war Schwiegermama gerade bei uns zu Hause und dann bin ich total euphorisch nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, Mensch Katrin, wir haben ja gerade die Tickets gebucht, am 4. Mai geht's los. Und dann sagte meine Frau, yeah, super. Und meine Schwiegermutter fing an zu weinen und ist nach Hause gegangen. Und das war der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist meine Euphorie, unsere Euphorie. Aber da war auch klar für meine Eltern und auch die Schwiegereltern, die Kinder quatschen nicht nur, sondern sie machen auch einfach. Ja, und dann ab da fing eigentlich eine mega Geschichte für uns selber an, ja.
Erzähl nochmal genau, ihr seid dann ins Flugzeug gestiegen und seid erstmal wohin geflogen?
Wir wollten irgendwo sein, weil wir auch nicht so reisesicher waren, gerade so im Osten, in Südostasien war unser erstes Ziel, wir sind nach Thailand geflogen, dass wir geguckt haben, wo finden wir eine Community, also wo können wir uns erstmal akklimatisieren vom Klima her, wo können wir, ich wusste nicht, wie man sich einen Roller organisiert in Asien, heute lache ich darüber, aber das waren halt so diese ganzen Unsicherheiten, die man hat, muss man sich impfen, muss man sich nicht impfen und da sind wir nach Thailand auf eine Insel, Koh Phangan, geflogen und da wussten wir von einer anderen Familie, dass dort jedes Jahr so ein Wintercamp stattfindet. Da sind dann, also im ersten Jahr waren es glaube ich 4 oder 5 Familien, als wir da waren, waren es 20 und jetzt sind es jedes Jahr über hunderte Familien, die deutschsprachige Familien, die dort auf Koh Phangan überwintern.
Ach krass, immer ganze Familien, nicht immer, ich bin allein auf Reise, sondern mit Family, Kids.
Genau, das ist ein richtiger Tribe, der dort entstanden ist von Freilernerfamilien, von Online-Unternehmern, die mit den Kindern dort reisen und das ist natürlich cool, weil unsere Kinder dann auch deutschsprachige Kinder hatten, um ja erstmal da reinzukommen in diesen Reisegroove.
Und die, sag mal, Familien, die das regelmäßig machen, die müssen ja dann sicherstellen, dass, du hast gerade gesagt, den Begriff Freilerner habe ich noch nie gehört, ich kann mir aber vorstellen, das heißt, da haben die Eltern dann diese Ausbildungspflicht übernommen. Das gibt ja so Fälle, ne? Wo du quasi...
Es gibt Unterschiede, da gibt es so Stufen. Also man spricht zum einen vom Homeschooling. Mhm. Das bedeutet, dass man sich selber verpflichtet, den Inhaltsstoff, den sonst die Schule, also den Schulstoff, seinen Kindern selber beibringt. Haben wir auch mal versucht, erfordert enorme Disziplin und ist schwierig, weil die Kinder einen ja in erster Linie auch als Eltern wahrnehmen und nicht unbedingt als Lehrperson. Und Freilernen bedeutet einfach, ich gebe inhaltlich den Kindern nichts vor, weil das Kinder nichts lernen, gibt es eigentlich nicht. Die lernen schon immer irgendetwas. Und? So. Und da gibt es auch, ja.
Ja, okay. Ich habe es auch noch nie gehört. Ich dachte jetzt gerade so, finde ich großartig. Meine Kinder sind auch noch Waldorf-Kita. Da sehe ich schon, was dabei rauskommt oder potenziell da rauskommen kann. Aber du hast auch am Ende trotzdem noch eine Schulpflicht, oder nicht?
Nee, also in Deutschland ja. Wir sind jetzt mittlerweile im dritten Reisejahr, sind in Deutschland gar nicht mehr gemeldet.
Ah, okay.
Das heißt, wir sind in dem Fall nicht mehr, ja.
Das heißt, ihr seid einfach woanders gemeldet und damit entfällt dann eben auch die Pflicht, genau, zu sagen, die müssen hier zur Schule.
Ist übrigens auch so ein typisch deutsches Thema mit der Schulpflicht. Also egal, wo wir in dem ersten Reisejahr auch unterwegs waren und dann die Leute uns gefragt haben, wie macht ihr es mit der Schule? Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ein bisschen Schulmaterialien mitgenommen. Ah, okay, so you do homeschooling, okay, no problem. Ja. Also das ist etwas, was weltweit überall Anerkennung findet. Nur in Deutschland wieder so, wir müssen unsere Kinder in die Schule reinbringen. Wir sehen das mittlerweile total entspannt, ganz locker. Also mein Sohn, wenn wir unsere YouTube-Videos schneiden oder wenn meine Frau ihre Sportvideos macht oder wir Facebook-Werbung oder sowas schalten, sitzt mein Elfjähriger daneben, interessiert sich eben dafür, weiß selber, wie er Videos schneidet. Und in Anbetracht dessen, wie sich die Welt heutzutage ändert, die Digitalisierung alles nach vorne schiebt, glaube ich, dass die Kinder durch so etwas, durchs Machen und sich ausprobieren dürfen, auch viel mehr mitnehmen und gut gerüstet sind für die Zukunft. Wichtig ist uns, dass die Kinder lesen, schreiben und rechnen können. Mhm. Das können sie. Wenn ich sehe, dass mein Sohn jeden Abend da auf seinem Kindle Harry Potter liest, dann weiß ich, okay, er kann auch nicht nur am Handy, sondern er kann auch das Normale. Und wir achten sehr viel auch darauf, dass sie sich mit anderen Menschen unterhalten und kriegen eigentlich auch durchaus positives Feedback da.
Das heißt, in den letzten 3 Jahren sind eure Kinder dann nirgendwo zur Schule gegangen? Habt ihr mal Phasen gehabt, wo sie dann doch zur Schule wieder geschickt haben?
Die letzten 2,5 Jahre sind sie nicht zur Schule gegangen. Jetzt sind wir gerade 1 Jahr in Australien stationiert, weil die Kinder einfach mal irgendwo eine feste Base haben wollten. Das hat sich dann so ergeben und ja, die Kinder wollten gerne in die Schule. Und wir haben gesagt, dann geht halt, wenn ihr möchtet. Haben sie dort angemeldet in der Schule, das ist eine Privatschule. Und wir sehen das so als Eltern, die Kinder gehen dorthin, die Kinder sollen Freunde finden, sie sollen Spaß haben. Was sie dort lernen, ist uns, ich will nicht sagen egal, aber uns geht es darum, dass sie ihre Sozialkompetenzen aufbauen.
Community Building.
Genau.
Cool. Und du hattest das, ich glaube, das hattest du im Vorgespräch erzählt, wie sich das ergeben hat mit Australien. Also ich fand die Story großartig, weil das klingt, erzähl es einfach mal.
Ja, also wir hatten mehrere solche Szenen auf Weltreise. Also man fängt an zu reisen und immer mehr auf sein inneres Gefühl zu hören. Ja, also dieses Bauchgefühl, was uns ja eigentlich nicht trügt, nur wir unterdrücken das ja häufig, also auch bei dem Job, was ich vorhin erzählt habe. Ich war schon viel länger unzufrieden, habe aber einfach nicht den Entschluss daraus getroffen. Und wir waren, um diese Geschichte mit Australien zu erzählen, wir sind dann irgendwann an einem Punkt gewesen, wo der Große mit damals 10 Jahren gesagt hat, oh, ich habe keine Lust, jede Woche irgendwo anders zu wohnen. Wir sind damals mit Casamundo durch Europa gereist, hatten ein Auto von BMW gestellt bekommen und waren jede Woche irgendwo in Europa. Wir haben 15.000 Kilometer gemacht in einem halben Jahr. Und dann sagt er irgendwann so, ich habe, Papa, Mama, ich habe echt keinen Bock mehr, ich will mal irgendwo sein, wo ich echt nur sein kann. Und dann haben wir gesagt, ja, wo wollt ihr denn sein? Und dann haben sie gesagt, ja, eigentlich haben wir Bock auf Japan oder Australien. Japan hat denen eben super gut gefallen und Australien hat denen super gut gefallen. Und dann haben wir abends überlegt, wie wir das hinkriegen und hatten jetzt keine Lösung parat. Und am nächsten Morgen gucke ich auf mein Handy und da habe ich eine WhatsApp-Nachricht gehabt von den Hauseigentümern aus Australien, bei denen wir im ersten Reisejahr ein House-Sit gemacht haben für 2 Jahren, die dann geschrieben haben, wir wollen jetzt selber durch Australien reisen mit unserem Camper und die haben 2 Hunde, die sie nicht mitnehmen können, weil sie durch die Nationalparks wollen, da dürfen sie die Hunde nicht mit reinnehmen, ob wir nicht Lust hätten, für 1 Jahr mal bei denen im Haus zu wohnen. Und haben wir uns angeguckt, meine Frau und ich, haben auf diesen Nachricht geguckt und haben gesagt, wen haben wir hier gerade angerufen, das Universum, Gott oder wer bestimmt das hier jetzt eigentlich gerade, dass hier sowas passiert? Und haben natürlich gleich ja gesagt, mussten nur noch gucken, wie das mit dem Visa alles zu regeln ist, was mittlerweile alles geregelt ist. Ja, und so sind wir jetzt 1 Jahr da. Wir haben, ich könnte 5, 6 Geschichten erzählen, wie ja, sowas passiert.
Erzähl nochmal 2, 3.
Wir hatten so eine Situation auf Bali, dass wir, alle reden ja von Bali, Eat, Pray and Love und alles ganz toll, also sind wir da natürlich auch hin und wir fanden es ehrlich gesagt furchtbar, zumindest in Ubud haben sich irgendwie die japanischen Touristen über einen Bürgersteig geschoben und völlig überzogene Preise, irgendwelche Smoothie Bowls für 12 Euro, vielleicht waren wir auch in den falschen Geschäften, aber es war jedenfalls nicht so das, was wir uns vorgestellt haben und ich wollte unbedingt surfen lernen, wir waren aber auf der falschen Seite und also nicht da, wo die Wellen waren, sondern da, wo die Taucher waren und dann hatten wir eine Unterkunft mit so einem riesigen Schimmelfleck an der Decke. Und das war, wir haben wirklich low Standard, wenn wir reisen. Uns geht's so ein bisschen auch um das minimalistische Reisen. Aber wenn es so ein bisschen gesundheitsgefährlich wird und man mit Kindern reist, will man auch keine Schimmelflecke an der Decke haben. Und wir hatten eine Küche, wo kein Licht drin war und es war feucht. Gut, Ameisen gibt's überall in Asien, da haben wir uns mittlerweile mit abgefunden. Und wir waren gerade auf dem Bett und haben bei Booking.com, Agoda und diesen ganzen Plattformen geguckt, wo geht's denn eigentlich für uns jetzt als nächstes hin? Und waren uns nicht so ganz einig. Und dann kriegt meine Frau eine Nachricht bei Instagram. Also meine Frau, die betreut bei uns den Instagram-Kanal. Und dann stand da sowas wie, hey Katrin, habe ich dich gerade am Flughafen gesehen auf Bali? Und meine Frau so, ja, ich bin auf Bali, aber wer bist du? Und ja, ich bin die Nadja. Und ich habe gerade eine Villa geerbt hier auf Bali. Und vielleicht habt ihr Bock, mit uns zu wohnen. So, okay, hat die uns einen Link geschickt. Und dann haben wir so gedacht, Katrin, das ist Betrug. Da sollen wir hinkommen, da sollen wir nachher irgendetwas bezahlen. Also ich hab erstmal was Negatives gedacht. Und das hat sich dann tatsächlich so rausgestellt. Das war ein Pärchen aus Nürnberg, Nadja und Nick, mit dem wir bis heute auch sehr gut befreundet sind. Und ihr Vater hat da vor 20 Jahren sich eine Villa aufgebaut, hat die immer an Australier vermietet, weil Indonesien ist ja so das Mallorca der Australier. Und die hatte irgendwie 400 Quadratmeter, die Villa, mit eigenem Pool, mitten in Seminyak drin, also 200 Meter bis zum Strand. Und ihr Vater war gestorben und sie musste da jetzt hin, um sich um alles zu kümmern und hatte keine Buchung und war ganz alleine, hatte zwei Kinder und suchte eben auch Kontakt. Sie hat uns gesehen und haben gesagt, ja, das ist schon nett, aber wir können uns jetzt $400 die Nacht leider nicht ganz leisten. Und hat sie gesagt, nein, das ist schon okay, wir wollen einfach nur Gesellschaft haben. Und dann haben wir zwei Wochen da in Seminyak in so einer riesen Villa gewohnt und bezahlt haben wir nichts für die Unterkunft, aber wir haben dann ein bisschen geholfen, weil die noch ein bisschen aufgeräumt haben, ausgemistet haben und so. Aber die Kinder hatten eine grandiose Zeit, meine Tochter hatte ihren Geburtstag gefeiert und das sind dann so Momente, wo wir sagen, okay, also wir sitzen in so einem Bungalow mit Schimmel da irgendwo an der Decke, suchen nach einer neuen Lösung, wissen nicht was und plötzlich kommt von irgendwo ein Zeichen und das ist... Wir sagen immer, Vertrauen ins Leben und dann kommt auch was zurück.
Also krass, ne? Weil du auch sagtest, und dann ist man in diesem Trott drin und man spürt nicht so richtig, will ich das noch, will ich das nicht. Und klar, ich würde jetzt auch sagen, vom Kopf her kann ich mir da Gedanken drüber machen, aber du hast völlig recht. Ne? Also da reinzufühlen und ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, warte mal, was mache ich eigentlich gerade? Und das dann halt auch in die Tat umzusetzen und darauf zu vertrauen. Das ist schon filmreif, schon echt cool.
Ich finde... großartig, es hat mich sehr tief beeindruckt und berührt, wie du über deine Kinder gesprochen hast und auch die Eigenverantwortung, die ihr euren Kindern gebt und gleichzeitig aber auch das, wie ihr euren Kindern zuhört. Dass ihr sagt, pass auf, der Große ist jetzt kurz vor der Pubertät und sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Stabilität, dass ihr nicht sagt, nee, das ist aber nicht unser Plan, sondern dass ihr zuhört und auch die Kinder ja quasi wie Menschen behandelt und nicht wie kleine Kinder. Und aber auch gleichzeitig eben dieses Vertrauen darin, dass sie sich mit den richtigen Dingen auch beschäftigen. Ist ganz großartig. Ist das irgendwie familiär auf der einen oder anderen Seite vorgelebt worden oder habt ihr das so entwickelt, weil ihr gespürt habt, das ist der einzig richtige Weg, wenn man so eine Reise macht?
Also wir haben die Frau, die Familie meiner Frau ist, kommt aus Polen. Die sind sehr konservativ, katholisch. Und meine Frau bringt so die ganze Struktur mit in die Familie. Sie ist so die Ordnungsliebende. Und bei mir, bei meinen Eltern war das so, meine Eltern sind sehr jung Eltern geworden. Und die haben schon immer versucht, Dinge anders zu machen, also Dinge zu hinterfragen. Die waren sehr offen im Umgang, die haben uns immer sehr gefördert. Und ich selber erinnere mich zum Beispiel an meine Schulzeit, ich habe das Gymnasium damals besucht. Und das war so eine Zeit, wo eigentlich nur die Akademikerkinder damals noch zum Gymnasium gegangen. Ich habe noch so die letzte Garde an alten Lehrern gehabt, die noch so richtig mir gezeigt haben, dass meine Eltern eben Arbeiter waren und keine Akademiker waren. Und da habe ich schon immer so ein bisschen, ja, muss sagen, durchaus ein bisschen drunter gelitten. Und meine Eltern haben mich da fantastisch gefördert und haben immer alles mit uns gemacht. Meine Eltern haben viel Zeit mit uns verbracht, haben tolle Dinge gemacht. Die hatten nie so das große Geld in frühen Jahren, weil mein Papa auch Wert darauf gelegt hat, sein Haus abzubezahlen. Aber die Zeit mit den Kindern, die war ja schon immer heilig. Und mein Papa hat damals auch Karriereangebote gehabt. Da hatte man ein Angebot, nach Monaco zu gehen, dort eine Filiale für BMW zu übernehmen. Und das hat er abgesagt, einfach weil ihm die Familie wichtiger war. Also wir haben so ein Mehrgenerationshaus, wo er mit seinen Eltern oder mit meinen Großeltern damals noch zusammen gewohnt hat. Und das war eben, also diese Familie zu beschützen, war schon immer etwas, was deutlich wichtiger ist. Und ich muss dazu auch sagen, wenn wir jetzt so durch die Welt reisen, dass wir das auch sehen, dass in so vielen Kulturen dieser Respekt vor dem Alter so groß geschrieben wird. Und wir können ja auch so viel lernen von älteren Menschen. Und in unserer Arbeitswelt, auch in dem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, die älteren Leute manchmal rausgeekelt worden sind. Wo ich dann hinterher gedacht habe, warum eigentlich? Weil die sitzen auf so einem Erfahrungsschatz. Und man könnte eigentlich sowas verknüpfen, dass die jungen Leute von den Alten lernen. Und wir sehen es in so vielen Kulturen, diese Brücken dann zu schlagen. Und das versuchen wir eben auch, unseren Kindern so ein bisschen mitzugeben. Respekt vorm Alter, sich weiterentwickeln zu dürfen, sich ausprobieren zu dürfen, Fehler machen zu dürfen und jeder in seinem eigenen Entwicklungsbereich auch. Ja.
Die Finanzierung so einer Reise, wenn man die antritt, ist ja in der Regel so, dass man sagt, okay, wir können uns das für einen bestimmten Zeitraum leisten und ab dann muss irgendwie auch wieder Geld reinkommen. Wie schnell ging das bei euch los, dass ihr eine Idee entwickelt habt, wie ihr eigentlich unterwegs ja, von unterwegs Geschäft entwickelt? Wie ist der Prozess gelaufen?
Also wir sind gestartet mit 40.000 Euro auf dem Konto und hatten dann noch 20.000 Euro als Sicherheit, weil wir unser Haus vermietet haben und wir wussten, dass die Heizung alt ist, dass die ausgetauscht werden muss. Und ich kann jedem, der hier zuhört, sagen, man kann auch eine Heizung in Deutschland austauschen, während man selber auf den Philippinen ist. Das funktioniert heutzutage. Und wir wollten von jedem Ort der Welt die Sicherheit haben, so viel Geld auf dem Konto zu haben, dass wir sofort nach Hause fliegen könnten, wenn irgendwas ist. Das war so mein persönliches Sicherheitsnetz, was ich haben wollte. Alles andere, ich wusste, dass ich in Deutschland jederzeit wieder einen Job finden würde mit meiner Expertise. Ich wusste, dass ich erstmal bei meinen Eltern ein Dach über dem Kopf bekommen würde, vielleicht mit 5 Leuten, nicht dauerhaft, aber erstmal so, dass man 1-2 Monate dort sein könnte, bis man wieder irgendwo bei sich was mietet. Das war immer so unser Sicherheitsnetz. Und diese 40.000 Euro, wir hatten keine Ahnung, wie lange das reicht. Wirklich null. Deshalb sind wir auch erstmal nach Südostasien gegangen, weil dort das Leben natürlich deutlich günstiger ist. Also wir konnten dort für 500 bis 800 Euro im Monat ein Dach über dem Kopf haben und dann eben noch einen Roller mieten und ein bisschen was essen. Und der Kontostand hat das erste Jahr eigentlich nur eine Richtung genommen, nämlich immer weniger, immer weniger. Und dann habe ich nach 3 Monaten meinen Job noch gekündigt. Da ist meine Frau mir so ein bisschen an die Gurgel gesprungen, weil sie gesagt hat, wie wollen wir das denn machen? Wie hast du dir das denn jetzt vorgestellt? Sie hat ja immer das Gefühl gehabt, dass ich als Alleinverdiener oder später mit ihrer Praxis hat sie schon was dazu verdient, aber es war schon immer mein Haupteinkommen, dass sie diejenige ist, die sich darauf verlassen konnte, dass ich das Geld verdiene. Ich hatte selber keine Idee zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste, was ich wollte. Ich wollte nämlich nicht wieder zurück in meinen Job und ich wollte diese Freiheit weiter haben. Und aus dieser Motivation, glaube ich, werden wir Menschen von ganz alleine richtig kreativ. Ja, und dann haben wir überlegt. Und das war gar nicht so einfach, weil mein Job mit den Münzen, mit alten Menschen, das wollte ich auch nicht wieder machen. Und meine Frau ist Physiotherapeutin. Und eine unheimliche Motivatorin. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass sie so der Vogel ist, der um den Baum rumfliegt. Und wir wussten in diesem Dunstkreis von den ganzen Familien, die dort immer in Thailand waren, dass man auch mit dem Online-Business Geld verdienen kann. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch einfach den Job meiner Frau, dass wir den online machen. Also sowas wie Freeletics gibt es ja schon, Deadlift Dizos, Sophia Thiel. Und da haben wir einfach angefangen. Ja. Haben wir unsere erste Webseite gebaut, meine Frau ein paar Videos aufgenommen und dann ging es natürlich schief.
Mhm. Erzähl mal, wie was heißt schiefgehen? 7 Leute haben aufs Video geklickt und 5 davon fand es doof, oder?
Ich habe zum Losreisen damals so einen Blog angelegt für uns selber mit Jimdo, ja, und wollte so ein bisschen die Familie auf dem Laufenden halten. Wir haben einen YouTube-Kanal angelegt. Das war das Einzige, was Oma auf ihrem Fernseher selber gucken konnte. Also da kam so eine Benachrichtigung auf ihrem Fernseher, dann konnte sie draufklicken, dann musste ja keiner irgendwie Facebook oder sonstiges erklären. Das waren so die Anfänge. Und mit diesem Wissen haben wir versucht, dann ein Online-Business aufzubauen, was natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, also wirklich verschenkte Zeit war. Das kann man durchaus schneller machen, wenn man sich da einfach Hilfe holt. Aber ich habe eine Webseite gebaut mit so einem Webseitenbaukasten, habe da nächtelang gesessen, habe dann versucht, hier so Zahlungsanbieter Digistore 24 irgendwie mit der Webseite zu verbinden, mit Klicktipp und hin und her und Schnittstellen und habe das alles nicht begriffen und dann unzählige YouTube-Videos geguckt und Blogs und irgendwann hat es dann technisch funktioniert. Und da war ich ganz stolz auf mich. Meine Frau hat dann so ein paar Sportvideos gemacht. Ungelogen, in Malaysia am Strand hat sie sich eine Mülltonne hingestellt, unsere kleine YouTube-Kamera darauf gestellt und hat das dann aufgenommen, ihre Sportvideos mit absolut schlechtester, wirklich schlechtester Tonqualität auch. Und das war so der Anfang. Und da habe ich meinen besten Freund angerufen, der ist IT-Kaufmann, und habe gesagt, Mensch André, guck dir das mal an, die Webseite ist fertig, ist das nicht genial? Und dann sagt er, Stefan, damit gehst du nicht online. Nie im Leben. Damit kannst du nicht auf die Welt losgehen. Und ich sage, André, was soll denn das jetzt? Also ich sitze hier nächtelang. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, André, du kriegst 30% vom Unternehmen und du bist einfach dabei.
Und ihr habt quasi es gar nicht erst online gestellt. So, ihr habt ihm vertraut, habt gesagt, okay, man weiß, wovon er spricht.
Genau, den André habe ich selber kennengelernt durch diese ganze Unternehmensgeschichte im Münzbereich. Also begnadeter Musiker unter anderem, auch ein Künstler, also hat ein Händchen für Ästhetik und Design. Und ich war auch froh, die ganze Technik an der Stelle dann einfach ihm abzugeben. Und dann hat er das ganze Webseitendesign für uns gemacht. Und dann hat das Ganze Hand und Fuß bekommen. Und dann sind wir einfach losgestartet. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, wir schalten die Seite online und alle Leute rennen uns jetzt die Bude ein. Aber wieder lagen wir irgendwie falsch. Also wir haben, ich glaube, das, was jeder Unternehmer, Trial and Error, einen Fehler nach dem anderen gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, dann müssen wir Facebook-Werbung schalten. Dann habe ich irgendwo vergessen, den Häkchen zu deaktivieren. Dann haben wir 500 Euro über Nacht weg, weil Facebook sich natürlich freut, wenn man falsche Einstellungen macht. Und also alles, was man falsch machen kann, wir hatten keine Positionierung, wir hatten keine Nische, wir hatten Rechtschreibfehler auf der Webseite und also so, ja.
Und was war so der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt haben wir gelernt und es fängt langsam an, dass ihr Traction kriegt? War das über die Positionierung, dass ihr irgendwann, du hast ja gesagt, deine Frau hat sich dann irgendwann spezialisiert mit dem Thema. Erzähl doch mal, wie das ins Positive sich
Also wir haben mehrere Schritte unternommen und irgendwo haben alle Dinge angefangen zu greifen und ich glaube auch zunehmende Erfahrung, der Austausch mit Leuten, die bereits da waren, wo wir hin wollten, hat unheimlich geholfen, Hinweise in der Richtung und eben weiter Trial and Error immer probieren. Also wir haben nochmal geguckt, was hat meine Frau eigentlich im Offline-Bereich gemacht. Sie hat Frauen geholfen, nach der Schwangerschaft wieder in Shape zu kommen. Ja, das war so ihr Ding. Und da haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht die Zielgruppe. Dann war das schon mal klar. Da sind wir da reingegangen in den Bereich. Wir haben die Videos weiter verbessert. Wir haben vorne in der Lead-Generierung was versucht. Wir haben aus den ehemaligen Klienten im Offline-Bereich eine Zielgruppe gebaut von 10 Leuten und haben denen gratis Zugang gegeben und haben gesagt, tut uns doch mal einen Gefallen, trainiert doch mal da durch und sagt uns mal, was falsch ist. So, der eine war eine Lehrerin, die hat uns die ganzen Rechtschreibfehler rauskorrigiert. Die nächste hat gesagt, wenn du auf den Link klickst, da kommst du nicht hin, das ist ein toter Link. Und so ist das Produkt insgesamt immer weitergegangen. Dann haben wir auf der Reise Menschen kennengelernt, auch wieder teils durch Zufall, die uns einfach gesagt haben, pass mal auf, so geht Facebook Werbung oder so, kannst du den nächsten Schritt zumindest machen. Wir haben Coachings gebucht. Wir haben halt auch gemerkt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir in uns selber investieren müssen, um einfach weiterzukommen. Und irgendwann baut sich sowas dann zusammen und mittlerweile ist es so, dass wir also meine Frau ist jetzt die Hauptverdienerin, würde ich sagen, in der Familie und wir können von dem Online-Business leben.
Super. Und dann habt ihr noch ein zweites Business aufgebaut, das fand ich gerade echt super spannend, weil im Prinzip teilt ihr einfach die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, weiter und habt ein Business daraus.
Ja, den Durchbruch hatten wir vor knapp 1,5 Jahren. Wir waren wie immer in Thailand in den Wintermonaten, um dort mit anderen Familien zu sein. Und es gibt eine andere Familie, mit der wir sehr, sehr gut befreundet sind, die auch ein Online-Business haben. Sie ist eine Hebamme, wo man ja nun auch nicht gerade denkt, dass man das digitalisieren kann. Und sie hilft Frauen, eine angstfreie Geburt zu realisieren. Einfach durch Mindset-Coaching im Prinzip. Ja. Und die haben ein ganz anderes Thema, aber wir haben festgestellt, dass die Systematik dahinter genau die gleiche ist. Also die Betreuung der Klienten, Live-Coachings plus einen großen Teil Automatisierung. Und wir also irgendwas in common haben, was wir vielleicht weitergeben sollten, weil wenn man erstmal erfolgreich ist, kommen natürlich die ganzen anderen Reisefamilien, die auch alle dort waren und sagen, hey, wir wollen auch. Was macht ihr denn da? Wie macht ihr denn das? Wo ist denn hier der goldene Schlüssel, den ja immer alle suchen, um das jetzt zum Laufen zu bringen? Und dann haben wir so geguckt und haben gesagt, oh Gott, ey, die sind ja alle schon seit 2-3 Jahren unterwegs und versuchen irgendwie selber rumzufrickeln und die haben ganz andere Plattformen, auf denen sie unterwegs sind. Das ist ja unmöglich, denen irgendwie zu helfen. Eigentlich müssten wir das mal von A bis Z runterschreiben, wie das funktioniert, wirklich so eine Anleitung geben und das haben wir dann einfach gemacht. Und ja, jetzt kommen die Familien nach und nach und fragen, wie macht ihr das? Und eigentlich, das Ganze nennt sich bei uns Focus on Family, wir haben uns selber in der Positionierung Familien rausgesucht, die auch so ein Leben wie wir führen wollen. Man muss jetzt nicht zwangsläufig reisen, aber es geht einfach mehr darum, sich selber verwirklichen zu können, mehr Zeit für sich und die Familie zu haben. Durch ein Online-Business, durch einen hohen Grad von Automatisierung, durch, und da sind wir auch beim Thema hier, on the way to new work, eben die Dinge anzugehen, für die man wirklich eine Leidenschaft hat, und nicht irgendwie der Karotte hinterher zu rennen. Und das haben wir automatisiert, das ist unsere Nische und also wir erschrecken uns jetzt gerade selber, in welchem Tempo wir neue Mitarbeiter einstellen müssen, um da hinterherzukommen. Wir haben Seminare, wo über 100 Leute kommen, die sich für das Thema interessieren und ja, also
super.
Richtig cool. Ich da nochmal anschließend mal eine Frage so aus der Seefahrt vom Segeln. Es gibt, wenn man so Hochseescheine macht, ein ganzes Kapitel, das nennt sich Seemannschaft, weil man weiß, es gibt so einen Lagerkoller, wenn man zu lange auf hoher See mit Leuten zusammen abhängt. Gibt es sowas auf Weltreise mit Familie?
Mit der eigenen? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, was wir dokumentieren, unsere Reise seit der Vorbereitung bei YouTube und noch bei Instagram und wir werden immer wieder, es ist kein Riesenkanal, es sind knapp 5000 Leute oder so, die uns da folgen bei YouTube und wir sind auch nicht die professionellsten Filmer, aber was wir an Feedback bekommen, wir sind sehr eng dran an der Community, ist einfach, dass die Leute sagen, ihr seid mega authentisch. Also wir nehmen die Leute auch mit, wenn es mal nicht so läuft und ich erinnere mich an Momente, da saßen wir auf den Philippinen und das hat irgendwie mega geregnet, wir waren im falschen Hotelzimmer, es war viel zu klein. Nein, ich habe alle gesagt, ey, das ist einfach nur scheiße. wir buchen jetzt ein Ticket und fliegen wieder nach Hause. Das ist vorbei jetzt, die Weltreise. Und ja, das war so ein typischer Lagerkoller. Und U-Boot habe ich vorhin auch berichtet, dass da irgendwie die japanischen Touristen sich nur über den Gehweg geschoben haben. Ich habe witzigerweise jetzt vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der U-Boot total mag. Und der hat gesagt, ich habe gar keine japanischen Touristen gesehen. Also vielleicht war es einfach nur so, dass wir den Moment erwischt haben, wo Japan Ferien hatte. Die haben ja nicht so viele, aber da hatten sie wahrscheinlich gerade Ferien. Also wir haben gemerkt...
Ein Tag.
Wir haben einfach nur gemerkt, dass vieles im Kopf sich abspielt, dass wir ganz viel durch unsere eigene Wahrnehmung oder wie wir Situationen beurteilen, veränderbar ist.
Du hast jetzt gerade von Mitarbeitern gesprochen, da habe ich nochmal aufgehorcht. Wie führt ihr die? Wo leben die? Sind die genauso frei wie ihr oder sind die in Hamburg in einem Büro? Erzähl mal ein bisschen von eurer Firma.
Unsere Mitarbeiter sind auch weltweit unterwegs. Unsere Mitarbeiter haben selber Kinder. Und sind also für uns ist es nicht, dass wir sagen, das ist eine Mitarbeiterführung, sondern wir sehen uns als ein großes Team, weil jeder das Ganze bereichert, weil jeder seinen eigenen Spirit mit reinbringt, jeder seinen eigenen Erfahrungsschatz mit reinbekommt und wir sehen eigentlich jeden Mitarbeiter als so ein zusätzliches Goldstück für unser Puzzle.
Toll. Jetzt habt ihr mit Australien so einen Schritt jetzt gemacht, wo ihr auf euren ältesten Sohn, auf euren Sohn reagiert habt, habt jetzt ein Jahr dieses Haus. Wie weit guckt ihr in die Zukunft? Was ist, wenn jetzt die Kinder sagen, wir wollen in Australien bleiben, das ist jetzt unser Zuhause? Habt ihr einen Plan oder seid ihr sehr stark im Vertrauen auf, das Richtige wird schon passieren?
Mehr und mehr das Vertrauen. Ja, wir hören auf jeden Fall auf unsere Kinder, wie auch vorhin schon gesagt. Es ist also kein Ego-Trip der Eltern. Wir haben lose Ideen. Und wir wissen, dass wenn wir uns jetzt festlegen, dann versteifen wir uns. Wenn wir es einfach auf uns zukommen lassen, dann wird es schon von alleine klappen. Also wir haben das mit dem Segeln noch nicht so ganz ad acta gelegt. Wir wissen aber auch, dass das nichts ist, was jetzt im nächsten Jahr direkt kommen wird. Wir sind also jetzt bis Mai 2020 noch da in dem Haus in Australien, haben da die Pflicht, auf die Hunde aufzupassen. Bis dahin haben wir es nicht gelernt, perfekt zu segeln. Da gehört ja ein bisschen Erfahrung dazu. Ich glaube, du bist ja auch Segler hier, ne?
Beide, ja.
Mhm. Und also da jetzt zu sagen, wir springen auf den Katamaran, mit einer Familie ohne Erfahrung ist ein bisschen leichtsinnig. Insofern gucken wir gerade, wie wir uns da annähern können an das Thema, wie wir mal mitsegeln können, wie wir meine Segelerfahrung ein bisschen auffrischen können. Und man kauft ja auch nicht irgendwie ein Segelboot. Und deshalb hat mich übrigens die Folge mit Laura Decker mega inspiriert, weil die ja auch so ein Projekt gerade startet. Habe ich zu meiner Frau gesagt, also Katrin, da müssen wir mal eine Connection herstellen.
Ich glaube sogar in Neuseeland, also nicht so weit weg von Australien.
Genau. Also das fand ich mega inspirierend, das Ganze. Und also...
Und wir hatten ein Ehepaar, die ihre Agentur vom Segelschiff ausführen.
Die Folge werden wir dann mal sagen,
genau.
Mal schicken,
weil
die haben auch, die haben das Segeln quasi auch so gelernt auf der Alster. Und da war sie der Treiber und die haben dann irgendwann auch sich ein Boot gebaut, sind losgefahren, erstmal unter immer sehr viel Küste und haben sich dann quasi immer weiter gesteigert. Und die führen, das Boot ist mittlerweile ein zweites Boot,
drittes.
Und ist so groß, dass sie ihr Team dann eben einmal im Jahr auch einfliegen, mitnehmen. Und dann gibt es noch in Hamburg einen anderen Segler, den ich auch noch hoffe, mal in den Podcast zu kriegen, Boris Herrmann, der alleine einhand um die Welt ein großes Segelregatta machen wird. Der hat gerade ein ganz tolles Side-Projekt, der fährt die Greta.
Ach, das habe ich heute Morgen tatsächlich gelesen.
Über den Atlantik nach,
nach New York da.
Vollversammlung, weil die nicht fliegt.
Warum sind wir nicht mitgesegelt?
Können wir mal fragen, noch sind die nicht unterwegs. Ja, aber es ist großartig. Also ich kann das nur euch ermutigen. Das Thema Segeln ist jetzt ja nichts. Also Segeln kann ich dir so beibringen, dass du auf der Alster zurechtkommst, weißt du selber. Und das ist etwas, was du genauso wie Fliegen, Autofahren durch gute Lehrer, gutes Training und Üben auch so lernen kannst, dass du um die Welt segeln kannst. Also das ist nicht ein Traum, der...
Nein, das ist, also es ist natürlich ein, ich sag mal, ein teures Hobby, gar keine Frage. Aber es ist etwas, wo man reinwachsen kann, wo die Kinder sich auch wohlfühlen müssen. Aber wir gehen jetzt nicht los, kaufen einen Katamaran für 300.000 Euro, um dann bei der ersten Tour festzustellen, die Kinder werden seekrank. Ja, also das gehen wir mittlerweile ein bisschen vernünftiger an. Früher hätten wir solche Kapriolen vielleicht gemacht.
Aber das Interessante, und da schließt sich eben auch der New Work-Kreis, wo Mut dazu gehört zu sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt raus und ich verlasse mich drauf, dass das was bringt. Aber dieses Thema, es ist so einfach gesagt zu sagen, ich probiere aus, ich teste Sachen und guck mal, was kommt. Aber es ist eben doch so schwer umzusetzen, wenn man sagt, jetzt verpasse ich was. Und auch gerade, wenn ich an Schule denke, die Erfahrung denke, also meine erste Frage war, was ist mit der Schulpflicht? Das ist immer die erste Frage. Ich bin Unternehmer. Aber ich verdiene mein Geld schon relativ lange alleine. Und ich hatte ein Riesenproblem. Ich hatte wirklich ein Riesenproblem, nach dem Studium zu sagen, mache ich jetzt noch den Master, promoviere ich jetzt noch, wie viele andere, gehe ich nicht in den Job. Und ich habe mich bestimmt, ich würde mal sagen, es hat 5 Jahre gedauert, bis ich mich so davon gelöst habe, wie auch Kommilitonen Gehälter bekommen haben und solche Sachen. Und von diesem Vergleich ist mir gerade erst wieder klar geworden. Und gedacht, ja, das löst sich dann, wenn man es dann ausprobiert hat und die Erfahrung gemacht hat, sonst
aber passiert ja nichts. Fühlt sich doch richtig an, den eigenen Weg
zu gehen. Ich reflektiere selten darüber.
Aber man muss, ich glaube, diese Erfahrung auch einfach machen, man muss diesen Weg einfach gehen, und wenn man dann zurückblickt, dann lebt man nicht das Leben eines anderen, sondern man lebt seinen eigenen Weg. Meine Frau hat immer gesagt, also Stefan, was wollen wir eigentlich machen? Mit 70 auf der Terrasse von unserem abbezahlten Haus sitzen und sagen, hätten wir mal? Oder wollen wir es lieber probiert haben und sagen, cool, geiles Leben.
Das, was euch, glaube ich, auch auszeichnet und abhebt von der großen Masse, ist dieses klare Bild, was ihr von euch habt. Ne? Zu sagen, du bist der Baum oder du warst der Baum, sie der Vogel, der umherfliegt. Dann aber auch festzustellen, ah, guck mal, der Vogel hat aber doch klare Strukturen, bringt das mit. Du bringst von deinen Eltern so ein gewisses Gottvertrauen mit. Also dieses Erkennen, was bringe ich eigentlich in so eine Partnerschaft mit, das zu einem großen gemeinsamen zusammenzubauen. Das ist, glaube ich, das, warum euch das gelingt und viele andere nur drüber reden oder dann da die Auswanderer landen und nach 3 Tagen aus Miami wieder zurück müssen, weil die $3,000 alle sind.
Das ist, ja, die haben auch häufig genug angefragt, ob wir da mal in das Format rein wollen, aber das ist genauso, wie du es eigentlich beschreibst. Dass ich arbeite jetzt mit meiner Frau gemeinsam an unserem Online-Business und wir tauschen uns aus, wir wachsen gemeinsam in unseren Rollen. Früher bin ich nach Hause gekommen und habe ihr noch irgendwas erzählt von irgendwelchen Münzen. Sie hat mir wahrscheinlich nur so halb zugehört, weil sie mir das Gefühl geben wollte, okay, lass ihn mal reden, er braucht das, um runterzukommen. Dann hat sie mir irgendwas erzählt aus ihrem Bereich und ich habe ihr so halb zugehört, weil ich gesagt habe, lass ihn mal ein bisschen erzählen. Aber so richtig interessiert dafür, was ihren Patienten da für Krankheiten kommen und ob meine Münzen da jetzt was da haben wollten oder nicht. Also man redet ja so ein bisschen aneinander vorbei. Und die Ehe, also hat ein ganz anderes Niveau dadurch auch bekommen, ja, dass man Zeit füreinander hat. Also dieser Zeitfaktor ist insgesamt der größte Gewinn für uns.
Großartig. Also ich, bei mir, Michael, was ist, bei mir geht dann immer ein ganzer Film los und denke so, okay, was kann man jetzt als nächstes alles machen? Wenn die Familien, die bei euch so in den Seminaren sind, da sind, was würdest du sagen, wie viele davon setzen das in die Tat um und wie viele lassen sich einfach mal berieseln?
Also wir haben natürlich gelernt, Filterprozesse aufzusetzen, dass wir auf so einem Seminar nicht mit 100 Familien zusammensitzen, die nur mal ein bisschen hören wollen, sondern dass wir schon Leute haben, die on fire sind. Und so ein Seminar ist jetzt mit knapp 500 Euro, so ein Ticket ist auch nicht sowas, was man mal sagt, ich will mich ein bisschen inspirieren lassen, sondern da ist man schon ein bisschen committed dabei. Aber also das Potenzial liegt ja immer in einem selber, das umzusetzen. Ja, die Leute fragen uns auch, wie hoch ist denn die Erfolgschance? Das ist ja kein Return on Invest, den man dort bekommt, sondern das ist, wir wissen das als Unternehmer mittlerweile, dass wenn wir mit der richtigen Leidenschaft daran gehen, wenn wir da hartnäckig dabei sind, kriegt man eigentlich fast alles erfolgreich umgesetzt. Klar gibt es Umwege, es gibt Hindernisse und du kannst den Leuten einen Weg zeigen, du kannst denen alles an die Hand geben, wenn der Kopf nicht parallel mitwächst, das Mindset nicht mitwächst, dann ist es einfach extrem schwierig, erfolgreich zu werden, wenn Leute immer im Außen suchen und nicht selber umsetzen. Und deshalb ist es so schwierig, diese Frage pauschal zu beantworten. Und wir selber haben, wir machen das so, dass wenn jemand sich für unser Coaching interessiert, dass wir Vorgespräche führen und die Leute sagen immer, ja, ihr wollt ja nur am Telefon verkaufen. Das ist aber für uns ganz andersrum. Wir haben gewisse Kapazitäten, die wir handeln können. Für uns ist das ein Kennenlernen. Und wenn unser Bauchgefühl, dann sind wir wieder beim Thema und sagt, das wird nie was. Also zum Beispiel das Thema könnte ja komplett falsch sein. Oder eben auch mit so einer Person möchten wir gar nicht zusammenarbeiten. Dann ist das der Punkt für uns zu sagen, sorry, mit gar kein Angebot an der Stelle einfach. Und das ist so dieses Schöne von unserer Seite aus. Ja.
Was schlau ist, weil es natürlich dazu führt, wenn ihr das gut macht, dass die, die da waren, sehr zufrieden sind, erfolgreicher sind als der Durchschnitt, die Weiterempfehlungsquote zunimmt und ihr damit eure Marke, euer Profil, euer Thema besser aufbaut. Aber die Weisheit hat auch nicht jeder, ne? Die meisten.
Natürlich gibt es auch Leute, die dabei sind und dann nicht umsetzen, aus verschiedenerlei Gründen. Aber es ist so, schon so, wie du sagst, dass wir eben nicht so ein Get-Rich-Quick-Ding da irgendwie hinzimmern und möglichst viel verkaufen, sondern dass wir auch, also dass wir auch machen, unsere eigene Social-Media-Reichweite unseren Klienten dann anbieten, um einen kleinen Launch zu machen für ihre Produkte, dass sie nicht komplett bei Null starten mit ihrer eigenen Reichweite. Wir unterstützen sie hinterher und bei uns ist auch nicht, dass nach dem Coaching dann so sofort der Vorhang fällt und du bist auf dich alleine gestellt, sondern wir haben noch eine Alumni-Gruppe, wo wir dann auch weiter noch Hilfestellung geben, einmal im Monat verbunden sind. Also wir haben schon viele Dinge, die wir bei anderen sehen. Wir beobachten den Markt ja auch, wo wir sagen, das ist eigentlich nicht so gut, versuchen wir anders anzugehen. Ich will jetzt nicht sagen besser, sondern jeder geht da seinen eigenen Weg. Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir bei diesem Online-Business-Coaching eben nicht auf das Finanzielle angewiesen sind, weil wir mit unserem eigenen Online-Business, mit dem Sportprogramm und dem Hebammenprogramm von anderen Familien einfach unseren Lebensunterhalt bestreiten. Und nur weil wir jetzt mehr Geld verdienen, fangen wir nicht an, irgendeinen Porsche zu fahren, sondern ja, also wir zahlen 1.000 Euro Miete da in Australien, das kann ich mir leisten oder das können wir uns leisten. Und wenn die Kinder ein Fahrrad wollen, also mein Sohn hat ein Fahrrad bekommen, es hat $3 gekostet von eBay Kleinanzeigen in Australien, also Gumtree heißt das dort. Also wir fahren nicht los und kaufen jetzt alles irgendwie neu und das lernen die Kinder eben auch, das mitzunehmen. Insofern, da steckt noch ein bisschen eine Vision auch hinter. Ich weiß nicht, ob wir hier noch Zeit haben.
Haben wir.
Ich gucke selten
drauf. Ich halte Christoph die Augen zu, dass er die Uhr nicht sieht.
Ich habe die ganze Stunde, die wir schon haben, nicht auf die Uhr geguckt. Das ist ein gutes Zeichen. Alles
gut. Und also wir merken ja selber durch dieses Reisen, wie wichtig das ist, ab und zu mal eine Base zu haben, wo die Kinder mal zur Ruhe kommen. Und unsere Unterkünfte bestehen entweder aus Gästhäusern, die wir sind, oder Airbnb, Booking.com. Und dann hast du das Problem, wenn du mit drei Kindern unterwegs bist, ja, die hüpfen auf dem Sofa. Dann hast du mal einen Strich, der irgendwo an der Wand landet. Und dann musst du irgendwie zum Baumarkt einen Farbtopf holen. Also so ist das ja, wenn wir mit Kindern reisen. Und das haben nicht nur wir, sondern das haben ganz viele Familien, die wir da kennen, die sich danach sehen. Und aber wenn du ein normales Haus irgendwo hast, dann kriegst du es halt selten für 500 Euro, so wie es in Thailand der Fall ist. Und wir wollen, und da sind wir jetzt gerade bei, das langsam anzugehen, im nächsten halben Jahr bis dreiviertel Jahr mit diesen Überschüssen, die aus diesem Business-Coaching da erwirtschaftet werden, wollen wir Familienzentren schaffen, weltweit, also eins nach dem anderen natürlich, wo diese reisenden Familien wir reden so von 5 bis 10 kleinen Ferienhäusern, je nachdem, was man da so in Immobilien findet, einfach zusammenkommen können, temporär. Also ganz wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie so eine dogmatische, vegan, whatever Community dort gründet, wie es ja ganz viel unterwegs ist, sondern einfach, wo 5 bis 10 Familien zusammenkommen, 3 Monate leben können und dann kannst du halt sagen, ich gehe wieder weiter, einfach um mal zu gut.
Ihr vermietet das dann und
genau, das macht dann auf, das Booking. Auf Non-Profit. Also wir wollen nicht selber das Booking machen, wir wollen einfach nur die Institution zur Verfügung stellen und wollen eben das quer subventionieren aus den Erträgen, die dort sind. Weil das ist so etwas, was wir selber gemerkt haben, was uns gefehlt hat. Jetzt ist das Geld da, jetzt wollen wir es entsprechend auch zurückgeben und da muss das Team dann erstmal nochmal weiter wachsen und müssen dann gucken.
Außer dem Punkt, dass euer Sohn in euch gespiegelt hat, jetzt möchte ich gerne mal irgendwo Wurzeln schlagen, haben die Kinder irgendwie Effekte gezeigt, wo ihr gesagt habt, ups, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also ich habe nur mal, warum ich das frage, ich habe mal ein Paar kennengelernt, die haben von der Geschichte erzählt, also ist aus zweiter Hand, eines Kollegen, der irgendwie 5, 6 Mal Länder gewechselt hat, bei Procter & Gamble gearbeitet und 2 der Kinder haben dann irgendwann angefangen, sich eine eigene Sprache zu erfinden. Also sie haben wirklich aus verschiedenen Sprachen was zusammengemischt und die Eltern konnten sie nicht mehr verstehen. Und dann haben sie irgendwie Konsequenz gezogen, etwas häuslicher zu werden. Gibt es bei euren Kindern irgendwas, wo ihr sagt, ups, das geht in die falsche Richtung? Also in welchen Sprachen leben die? Wahrscheinlich Englisch und Deutsch?
Nee, also wir sprechen Deutsch mit unseren Kindern. Witzigerweise, die Tochter ist in Norwegen geboren, die mittlere. Die konnten, also deren ersten Sprache war Norwegisch. Wir haben Kindervideos, wo die auf dem Trampolin im Garten springen. Und als ich mit meiner Frau auf einer Geschäftsreise in Amerika war und meine Eltern auf die Kinder aufgepasst haben, haben meine Eltern kein Wort verstanden, weil die Kinder nur Norwegisch gesprochen haben. Also solche Situationen gab es schon. Jetzt sprechen sie natürlich, sind jetzt seit 2 Monaten in Australien in der Schule, fließendes Englisch, das geht ja bei Kindern so richtig, richtig schnell, beneidenswerterweise, muss ich sagen. Und bis dato haben wir nichts, wo sie sprachlich sich irgendwas vermischen, wo wir natürlich ein großes Auge drauf haben, ist, dass sie immer irgendwie connected sind mit Kindern, der Umgang mit Kindern selber, also der 11-Jährige, der braucht es halt auch mal, sich mal zu raufen oder so, was ja völlig normal ist und dann will man als Vater immer vielleicht gleich dazwischen gehen und dann muss man sich ein bisschen bremsen und überlegen, nee, das gehört zu einer normalen Kindheit dazu. Man muss das einfach mal machen. Und es war neulich mal im Schulbüro, hat ein bisschen Ärger gekriegt, weil ihn da jemand angerempelt hat. Und dann hat er sich mit bösen Worten nur zu helfen gewusst. Und naja, ich glaube, das gehört zu jeder Kindheit dazu.
Ja. Ich hätte noch 1000 Fragen, das mal auf die. Ja, so ein paar gehen noch rein. Wenn du jetzt mal, du hast ja nur Kinder verschiedener Altersstufen. Und wenn du jetzt mal sagst, okay, mal im Vergleich zu dem, was man theoretisch in der Schule lernen würde, was waren so besondere Sprünge? Also ich weiß, Freunde von uns, die auch mal im Podcast waren, die waren mit ihren Kindern 1 Jahr auch auf Reisen. Die wollten halt 1 Jahr der Sonne hinterher, sind irgendwie mit Flipflops und Tasche und Kreditkarte los und das war's. Und die haben eben ganz viel geteilt, wo sie auch sagten, wo sollst du es sonst erleben? Du hattest es vorhin so ein bisschen angedeutet.
Also Inhalte der Schule, ich kann es ja nur vergleichen mit meiner eigenen Schulzeit. Ja, ich weiß, dass ich irgendwann mal Mathematik eine Kurvendiskussion gemacht habe. Und das ist mit Sicherheit toll, irgendwelche Sattelpunkte zu berechnen und Scheitelpunkte. Und dann habe ich es mich im BWL-Studium nochmal verfolgt, was ich übrigens nie zu Ende gemacht habe. Und weil ich auch einfach den Sinn nicht da drin gesehen habe. Und die Kinder, also unsere Kinder, die gehen jetzt in Australien, eine iPad-Schule ist das. Das heißt, da wird ab der zweiten Klasse haben alle Kinder ein eigenes iPad bekommen. Und dann haben meine Eltern gesagt, oh, dann sind die ja nur noch am iPad und so. Nein, ganz und gar nicht, sondern die Kinder lernen halt von Anfang an mit der Google Drive umzugehen. Da wird kein Papier mehr ausgedruckt, sondern die geben die Sachen dann direkt, also die haben so ein großes Whiteboard vorne und dann wird das darauf gespiegelt. Die wissen also, wie sie mit einer Apple TV direkt umgehen, die wissen, wie das funktioniert. Die haben also... Mein Sohn erzählt dann ganz stolz seinem Lehrer, Mr. Grundy, dass wir YouTube-Videos machen. Und dann sagt Mr. Grundy, ja, ist ja perfekt, das machen wir hier auch, das bringen wir den Kindern auch bei. Das heißt, die Kinder lernen also nicht bei YouTube hochzuladen, aber sie lernen halt Videos zu schneiden. Relativ rudimentär, aber das Ganze einfach zu verstehen. Ich glaube, dass wir die schulischen Inhalte, die wir alle noch vermittelt bekommen haben, wo es darum ging, eine Masse an Wissen in unsere Köpfe reinzubekommen, nicht mehr zeitgemäß sind. Sondern wir eine Schule brauchen, die dahin geht, dass wir den Kindern die richtigen Werte mitgeben, was für unsere Gesellschaft enorm wichtig sein wird, und unsere Kinder darauf vorzubereiten, ein lebenslanges Lernen. Also dass das nicht mehr mit, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen und bin fertig, oder beispielsweise noch das Studium oben drauf zu setzen, sondern dass wir unsere Kinder dahin bringen, dass die Arbeitswelt sich immer mehr am Wandeln ist. Und wenn wir das schaffen, unsere Kinder darauf vorzubereiten, ich meine, ich selber bin permanent dabei, mich irgendwie weiterzubilden über Podcasts, über Bücher, die ich lese, über YouTube-Kanäle, über Coachings, die ich mir selber buche, weil die Welt sich immer weiterentwickelt. Und das Ganze ist eigentlich der Inhalt, den wir versuchen, unseren Kindern mitzugeben. Und wenn sie dann dazu noch die Voraussetzungen lesen, schreiben und rechnen können, weil das ist nun mal das Maß aller Dinge. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass die Kinder offen sind und kommunikativ, dann haben wir, glaube ich, alles gemacht. Und ich habe neulich mit meiner Frau zusammengesessen und habe gesagt, als wir aus Australien zurückgeflogen sind, jetzt für eine Hochzeit, die wir hier haben und unser Seminar, heißt du, Katrin, unser Sohn ist jetzt 11. Ich könnte mir vorstellen, dass er diese ganze Reise von Australien bis nach Deutschland alleine fliegen könnte. Also man kann ja Kinder auch alleine fliegen lassen. Und vor 4-5 Jahren hätte ich da nicht mal einen Ansatz dran gedacht. Aber mein Sohn ist soweit. Also der würde... in Dubai am Flughafen umsteigen, problemlos, der würde in Brisbane 4 Stunden da sitzen. Natürlich würde er sein iPad dann in der Hand haben oder sein iPhone in der Hand haben, aber der würde diese komplette Strecke einfach meistern. Der ist in Asien in Hotels reingegangen, hat gefragt, was die Hotelzimmer kosten. Die sind extrem offene Charaktere geworden und das ist, glaube ich, das, was zählt, wenn wir unsere Kinder dahin bekommen. Das ist zumindest unsere Ansicht. Ja.
Mhm. Spannend. Jetzt hast du schon ein bisschen eine Frage vorweggenommen, was du jungen Kindern empfehlen würdest, das brauchen wir jetzt nicht mehr fragen. Vielleicht noch die Frage nach Inspiration, auch schwierig, haben wir vorhin bei dem Weltreisepaar, was wir vorhin hatten, wir hatten heute noch einen Weltreise-Podcast, euch zu fragen, dich zu fragen, wie du dich inspirierst, ist schwierig, beziehungsweise ist schon beantwortet durch Reisen, aber gibt es Bücher, die euch beeinflusst haben, gibt es irgendwie Dinge, die ihr gelesen habt, gesehen habt, Filme, die euch inspiriert haben, also wo holt ihr euch Inspiration her, außer durchs Leben?
Also ich bin so die Leseratte bei uns. Ja. Also ich finde Tobias Beck unheimlich stark. Und wenn ich lese, ich bin so derjenige, der sich bei uns in der Familie auch so ein bisschen um das Finanzielle kümmert, das Ganze, was das Anlegen angeht. Und ich finde den Bodo Schäfer klasse, übrigens auch für Kinder. Um da mal ein Hund namens Money heißt, glaube ich, sein Buch, was er für Kinder hat, haben wir gemeinsam mit den Kindern durchgelesen. Und jetzt fangen die Kinder an, ihr Taschengeld in Töpfen zu organisieren und da bewusst damit umzugehen. Und auch wieder Dinge, die meines Erachtens im Schulsystem einfach fehlen. Ich rede jetzt nur für die Schule, wo unsere Kinder waren, aber es kann sein, dass es andere gibt. Aber 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss war so damals das erste Buch, was ich in die Hand bekommen habe, um überhaupt mit Online-Business zu starten. Mittlerweile bin ich so ein bisschen mehr im Detail drin, wie man Funnels optimiert, Facebook-Werbung und diese Geschichten. Und ja, da suche ich mir dann immer entsprechend was raus. Da gibt es den einen oder anderen Podcast, OMR-Podcast, höre ich zum Beispiel auch unheimlich gerne. Was mich inspiriert ist, ich kann nicht eine Stunde jemanden zuhören, der nur irgendwie Technik-Hacks oder sowas raushaut, sondern ich brauche eine Storyline dazu. Also irgendjemand, der irgendwo so ein bisschen Ups und Down teilt und
jemand, der mal auf Weltreise war oder
geht,
noch ist.
Geht uns genauso. Ja, natürlich. Jetzt haben wir auch unsere eigene Geschichte geschrieben und unsere eigenen Hofs und oder Auf und Abs. Aber es ist schon langweilig, jemand eine Stunde nur zuzuhören, wo nichts passiert. Ja.
Also ich hätte große Lust, wenn ihr irgendwann wieder hier seid, nochmal eine zweite Folge zu machen, gerne mit deiner Frau und deinen Kindern dabei, wenn ihr Lust dazu habt. Haben wir noch nie gemacht, so einen großen Podcast, stimmt, aber das würde mich unglaublich reizen. Und
kriegen wir, glaube ich, gerade unter hier in diesem Raum.
Wir danken dir erstmal ganz, ganz herzlich für deine Offenheit. Hat mich echt schwer umgehauen gerade. Ich habe es ja vorher gesagt, ich bin mit mittelmäßiger Stimmung in dieses Gespräch gekommen. Du hast mich aufgehellt, bereichert. Danke dir für diese Stunde.
Danke, war wirklich eine große Inspiration.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier meine Geschichte so teilen durfte. Und ich hoffe, ich konnte nicht nur euch inspirieren, sondern auch allen Familienvätern und Müttern da draußen einfach mal einen Anstoß geben, drüber nachzudenken, vielleicht im Leben was zu ändern und nicht immer nur der Karotte hinterherzulaufen.